Herr Pleitgen, Sie haben das Wort.
Ja, schönen Dank, Herr Kopp. Sie zeigen sich so unsicher, worüber ich reden will. Ich bin Angestellter und ich halte mich daran, was mir aufgetragen wird. Also ich werde über dieses Thema Kooperation der Landesrundfunkanstalten mit der Deutschen Welle reden. Und ich darf Ihnen vorweg schon sagen, menschlich ist die hervorragend. Menschlich ist die hervorragend. Fachlich ist sie ein Gewinn. Und politisch ist sie eine einzige Katastrophe. Ein Leidensweg, den ich jetzt hier nachzeichnen werde. Rücksichtslos, bitte leiden Sie mit. Und ich kann nur sagen, wenn ich das erlebe, was Herr Bettermann als Intendant der Deutschen Welle dort so mitmachen muss, ich kann für mich nur sagen, dann bin ich doch lieber Intendant einer Landesrundfunkanstalt. Die Gremien gehen mit mir auch nicht immer freundlich um. Hier sitzen sie ja schon und kontrollieren mich auch wieder, damit ich hier bloß nicht daneben liege. Die KIF ist auch dabei. Also ich bin schon unter Kontrolle. Mir werden auch die Daumenschrauben angesetzt, aber mit Verstand. Und das ist der Unterschied. Also, wie soll und wie kann ein deutsches Auslandsfernsehen aussehen? Dieses Thema beschäftigt mich nun schon seit vielen Jahren. Ich war ja selbst Auslandskorrespondent und als ich draußen war, da hörten die deutschen Expatriates die Radiosendung der Deutschen Welle, das Funkjournal, ob in Moskau oder in Washington. Welcher Deutsche im Ausland kennt diese Sendung nicht? Längst hat sich das Auslandsfernsehen seinen eigenen Anteil am weltweiten Publikum erobert. Viele internationale Anbieter tummeln sich seit Jahren schon auf diesem Markt. Die Amerikaner, die Briten, die Franzosen, Italiener, Portugiesen, Spanier und Polen. Immer wenn ich im Ausland bin, habe ich den prominenten Vergleich CNN und BBC World Service. Es gibt heutzutage kein Hotelzimmer mehr, wo Sie diese beiden Sender nicht empfangen können. Hinzu kommt seit mittlerweile 10 Jahren Al Jazeera, der arabische Nachrichtenkanal. In diesen Tagen geht die englischsprachige Version auf Sendung. Deutsche Wellefernsehen dagegen ist bei weitem nicht so verbreitet. Es sendet seit 1992. Ich weiß zu schätzen, was die Kolleginnen und Kollegen leisten, aber Deutsche Wellefernsehen hatte nie die Möglichkeiten wie andere internationale Anbieter, finanziell, organisatorisch und auch programmlich. Als Konsument habe ich das Programmschema, diese Kritik sei mir erlaubt, als zu statisch und inhaltlich zu wenig attraktiv empfunden. Auch die Mehrsprachigkeit ist meines Erachtens ein Problem. Das führt dazu, dass alle paar Stunden die Zuschauerschaft nahezu komplett ausgewechselt wird. Ein homogener Audience Flow ist damit natürlich nicht möglich. Dass die Macherin und dass die Macher mehr erreichen möchten, das ist selbstredend. Dass sie auch mehr erwünscht ist, das zeigen die Reaktionen im In- und Ausland von Zuschauerinnen und Zuschauern, Politikerinnen und Politikern, von Goethe-Instituten und Goethe-Institutinnen, damit ich auch weiter korrekt bleibe politisch. Also Sie hören es immer wieder, da möchte man schon etwas mehr haben. Im Jahr 16 nach der Wiedervereinigung ist es an der Zeit, dass Deutschland im Medium Fernsehen eine internationale Außenrepräsentanz erhält, die in die Zeit hineinpasst. Diese Aufgabe sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk leisten. ARD und ZDF haben in ihren Kanälen eine Menge erstklassiger Sendungen, informierend, bildend und auch unterhaltend, die zu einem Programm zusammengefasst eine überzeugende, attraktive Visitenkarte unseres Landes in aller Welt abgeben. Ich nenne nur Tagesschau, Heute-Journal, Monitor, Panorama, Report, Frontal 21, Aspekte, Titelthesen, Temperamente, Sportschau, Dokumentation, Reportagen, Fernsehfilme, Krimis, Wetten, das und nicht zu vergessen den Presseclub und die Sendung mit der Maus. Wir kommen ja im Pack daher. Mit einem solchen Programm wäre das deutsche Fernsehen gleich weltweit in der Spitzengruppe, wenn nicht die Nummer 1, was Qualität angeht. Aber ARD und ZDF wollen kein Konkurrenzangebot in die Welt setzen. Im Gegenteil, wir wollen die verfassungsrechtliche Auslandszuständigkeit der Deutschen Welle nicht in Frage stellen, sondern ihre bestehenden Vertriebsstrukturen und ihr internationales Know-how nutzen. Ziel ist ein deutsches Auslandsfernsehen, das sich in puncto Aktualität Vielfalt und Niveau mit der BBC messen kann. In diesem Sinne habe ich die Diskussion um ein deutsches Auslandsfernsehen 1998 angestoßen. Und das Tolle war an der Sache, ich hatte vorher das mit Phoenix auch angestoßen, da gab es jede Menge Widerstand, aber am Ende haben wir uns damit durchgesetzt und alle haben gesagt, das ist prima und sind auch heute davon überzeugt. Ich werde jetzt immer misstrauisch, wenn ich nur noch Beifall bekomme. Damals habe ich für die Idee, dass wir gemeinsam ein deutsches Auslandsfernsehen bestreiten sollen, nur Beifall überall bekommen, von den politischen Parteien wunderbar, aber wir sind durch einen Drahtverhau in der Zwischenzeit gegangen. Bei der Vielfalt, und da komme ich auf das zurück, was Herr Bert Witschi gesagt hat, bei der Vielfalt, ist, die wir jetzt überall erleben, ist die Konkurrenzfähigkeit nur durch ein kompaktes, erstklassiges Angebot zu gewährleisten. Sie haben es vorhin gesagt, Content is King. Und das wird es mehr denn je auch in Zukunft sein. Natürlich müssen wir dabei die Möglichkeiten der Trimedialität nutzen. Das ist ganz klar. Das machen wir als Landesrundfunkanstalten auch. Und vor allen Dingen starke Marken sorgen für eine nachhaltige Akzeptanz. Das ist einfach wahr. So. Meine Idee war damals, ein gemeinsames deutschsprachiges Programm zu schaffen, zusammengesetzt aus den Beiträgen der ARD, des ZDF und der Deutschen Welle. Dieses sollte zusätzlich zum etablierten Fernsehprogrammangebot der Deutschen Welle verbreitet werden. Der inhaltliche Ansatz und die in Aussicht genommene Zielgruppe unterschieden sich dabei. So sendet die Deutsche Welle entsprechend ihrem gesetzlichen Programmauftrag mit dem Ziel, dem Publikum im Ausland ein umfassendes Bild des politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens in Deutschland zu vermitteln. Es geht um die deutschen Positionen zu wichtigen Fragen der Zeit. Diese werden dargestellt und erläutert. Hieran orientiert sich richtigerweise bis heute das Programm von DBTV. Der neue Kanal dagegen sollte sich vor allem an deutschsprachige Multiplikatoren, an Meinungsbildner und Eliten wenden, aber natürlich auch an deutschsprachige Einwanderer und Ausländer mit Deutschkenntnissen. Ein bisschen für die Verbreitung und Achtung der deutschen Sprache wollte ich auf diese Art und Weise auch tun. Dabei war von vornherein klar, dass ein deutschsprachiges Programm es nicht einfach haben würde, ein international großes Publikum zu erreichen. Deutsch ist, wie wir wissen, keine Weltsprache wie Englisch oder Spanisch. Die Zielgruppen sind sowohl soziologisch wie geografisch sehr heterogen, aber es gibt als Folge früherer Auswandererwellen aus Deutschland in Nord- und Südamerika einen erheblichen deutschstämmigen Bevölkerungsanteil. Allein in den USA haben circa 52 Millionen Menschen deutsche Wurzeln. Wir alle wissen gar nicht, haben gar nicht mehr in Erinnerung, bei einem Referendum wäre es ja fast gelungen, dass Deutsch zur Sprache in den USA wurde. Es war ja nur ein paar Prozent, die damals den Lauf der Welt in eine andere Richtung steuern. Stellen Sie mal vor, wie wir heute im Internet aussehen. Doch das wissen wir auch, deutsche Einwanderer passen sich sehr schnell und weitgehend an. Das unterscheidet sie von vielen anderen Volksgruppen. Deutsch ist bei diesen Menschen vielfach bereits nach wenigen Jahren nicht mehr ihre Umgangssprache. Schon in der nächsten Generation verblassen die Deutschkenntnisse der Jüngeren. Für deutschstämmige Bevölkerungsgruppen gibt es also keine Phänomene à la Chinatown oder Little Italy. Ein Little Germantown in amerikanischen Großstädten ist eigentlich relativ unbekannt. Dennoch wissen wir aufgrund entsprechender Studien, dass es in Nordamerika circa 800.000 bis 1 Million Haushalte gibt, in denen Deutsch gesprochen bzw. Deutsch verstanden wird. Davon sind 300.000 Haushalte Personengruppen zuzuordnen, die in Deutschland geboren wurden, aber langfristig in den USA bzw. Kanada leben bzw. sogar die jeweilige Staatsangehörigkeit erworben haben. Zudem gibt es eine erhebliche Anzahl muttersprachlicher Deutscher, die aus beruflichen oder familiären Gründen befristet in den Staaten Nord- und Lateinamerikas wohnen, ohne ihren in Deutschland gelegenen Lebensmittelpunkt gänzlich aufgeben zu wollen. Schätzungen für die USA belaufen sich auf circa 40.000 bis 50.000 berufstätige Deutsche, die vorübergehend im Lande dort leben. Hinzu kommen die sogenannten Snowbirds. Dieser Begriff meint ja zumeist ältere Menschen, die die Wintermonate in den warmen Regionen der USA, vor allem in Florida, voll leben. Schätzungen gehen hier von ca. 180.000 bis 250.000 Deutschen aus. Wenn der Klimawechsel jetzt so weitergeht, brauchen Sie gar nicht mehr so weit reisen. Das haben Sie dann auch alles hier. Zusätzlich gibt es an großen Armeestandorten, wie zum Beispiel in El Paso oder Fort Lauderdale, auch jeweils eine deutschsprachige Zielgruppe. Je nach Zählart kommt man so auf ein potenzielles Publikum von 3 Millionen oder mehr allein für die USA. Dieser deutschsprachigen sowie an Deutschland interessierten Zielgruppe sollte ein vielfältiges öffentlich-rechtlichen Standards entsprechendes Volksprogramm angeboten werden. Dieses Programm sollte informationsorientiert sein, daneben aber auch fiktionale und unterhaltende Elemente beinhalten. In einer senderübergreifend besetzten Arbeitsgruppe hatten wir ziemlich rasch ein erstes Kooperationsmodell entwickelt, das wir noch im Jahr 1999 auch mit der Politik diskutiert haben. Wegen der rundfunkpolitischen Ausgangslage, wonach der Auslandsrundfunk in die Kompetenz des Bundes und damit der Deutschen Welle fällt, haben wir von Anfang an sowohl die Bundesländer als auch die Bundesregierung in unsere Überlegungen mit einbezogen. Im Rahmen einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe unter Beteiligung der Rundfunkanstalten kristallisierte sich ein Kooperationsmodell heraus. Es ermöglichte unter Wahrung der rechtlichen und finanziellen Zuständigkeiten im Innenverhältnis eine Gleichgewichtigkeit der beteiligten Partner. Diese Gespräche zogen sich dann bis Ende des Jahres 2001 hin. Dann standen wir vor der nächsten Hürde. Denn wie so oft ist es deutlich einfacher, die politische Unterstützung für eine gute Idee zu bekommen, als dafür die erforderlichen Mittel locker zu machen. Erschwerend kam in diesem Fall hinzu, dass aus rundfunkrechtlichen Gründen eine Gebührenfinanzierung, Herr Schröder, eines öffentlich-rechtlichen Auslandsfernsehens nicht möglich ist. Sie werden bestimmt noch Ihre Frage stellen. Also war der Bund gefragt, zusätzlich erforderliche Mittel bereitzustellen. Das gestaltete sich in Zeiten allgemeiner Haushaltsknappheit mehr als schwierig. Kein Wunder, auch der Gesamthaushalt der Deutschen Welle wurde ja deutlich reduziert. Die Lage war also alles andere als einfach, aber zum Glück hatten wir mit Erik Bettermann, dem damals frisch gewählten Intendanten der Deutschen Welle, einen Partner an der Seite, der sich nie entmutigen ließ und unbeirrt gemeinsam mit Dieter Stolte, später Marco Schächter vom ZDF und mir von der ARD das Ziel verfolgte, Deutschland so attraktiv wie möglich im Ausland darzustellen. So gelang es uns, dass wir uns sowohl auf der Ebene der Rundfunkanstalten wie auch im Dialog mit der Politik auf ein eigentlich tragfähiges Modell einigten. Die Bundesregierung stellte eine Anschubfinanzierung von insgesamt 40 Millionen Mark für die Haushaltsjahre 2002 bis 2005 zur Verfügung. Diese Mittel waren gestaffelt in jährliche Zuweisung zu je 10 Millionen Mark. Das heißt nach heutiger Währung 5,113 Millionen Euro. Von diesen überschaubaren Beträgen musste das erforderliche Personal bezahlt werden, ebenso die Verbreitungskosten, darunter die Anmietung eines Satellitentransponders, ebenfalls der Marketingetat, die Kosten des Nacherwerbs der Weltrechte sowie die pauschalierten Verwaltungsaufwendungen von ARD und ZDF. Insgesamt also eine Riesenleistung für einen relativ bescheidenen Betrag. Die Programme selbst wurden von ARD und ZDF im Prinzip kostenlos zur Verfügung gestellt. Nur die Zusatzkosten wurden berechnet. Das heißt, von Anfang an wollten und sollten ARD und ZDF keinerlei Geld mit diesem Projekt verdienen. Grundlage dieser Finanzierungszusage war ein Businessplan für den neuen Kanal, der den Namen German TV erhielt. Dieser Plan war auf 7 Jahre angelegt und sah den Break-Even-Point bei 70.000 Abonnenten. Danach, so die Planung, sollte sich der Kanal durch eigene Erträge, insbesondere Abonnentenerlöse, selbst tragen. German TV startete offiziell am 8. April 2002. Ausgestrahlt wurde das Programm in einem ersten Schritt in den USA und in Kanada, und zwar über digitale Satellitenplattformen sowie über zumeist regional organisierte Kabelnetze. Das Geschäftsmodell, das sich hieraus ergab, gehört sicher nicht zu den Idealvorstellungen eines öffentlich-rechtlichen Veranstalters. Es handelte sich um Pay-TV. Allerdings können in den USA und Kanada nur auf diese Weise Zuschauer und Zuschauerinnen erreicht werden. Ein freier Direct-to-Home-Empfang wie in Deutschland ist dort gänzlich unüblich. Außerdem waren die Erträge aus den Abonnementgebühren von vornherein Bestandteil und Bedingung der Finanzierungszusage des Bundes. Programmlich hatte der Kanal einiges zu bieten. 24-Stunden-Programm, aufgeteilt in je 3 8-stündige Schleifen. ARD und ZDF lieferten jeweils 40% des Programms, 20% kamen von der Deutschen Welle. Das Programmspektrum war breit. Eine Auswahl Tagesschau, Heute-Journal, DW-Journal, Report, Panorama, Monitor, Frontal 21, Tatort und so weiter und so weiter. Sendung mit der Maus und auch andere Sendungen für die Kinder. Von allen Seiten wurde dieses Programm gelobt. Man erwartete zwar noch etwas mehr, aber insgesamt wurde es als ein gutes Angebot betrachtet. Deutsche Botschaften und Goethe-Institute wiesen auf seine hervorragende Multiplikatorenfunktion hin. Die Zuschauerinnen und Zuschauer reagierten nahezu einhellig positiv. Allerdings, das muss man auch sagen, hatte das Projekt gerade in der Anfangsphase mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Es fehlte fast völlig an Vertriebsstrukturen vor Ort, mit deren Hilfe aktiv der Abschluss von Einspeiseverträgen bei Kabelunternehmen und Satellitenbetreibern vorangetrieben werden konnte. Der personell sehr kleine Mitarbeiterstab von German TV, einschließlich des Programmgeschäftsführers, arbeitete in Berlin. Zeitweise wurde der Studioleiter der Deutschen Welle in Washington von seinen Hauptaufgaben beurlaubt, um Kontakte zu knüpfen und Vertragsverhandlungen anzustoßen. Darüber hinaus wurde nur befristet eine Agentur zur Unterstützung beauftragt. Der Marketing-Etat war angesichts des schmalen Gesamtbudgets des Kanals naturgemäß sehr gering. Dementsprechend schwierig war es, die Bekanntheit des Angebots beim potenziellen Publikum voranzutreiben und die Entscheidungsträger bei den Netzbetreibern für German TV zu gewinnen. Es war nicht so, das müssen wir auch zugeben, dass alle Welt in Nordamerika auf ein deutschsprachiges Angebot gewartet hätte. Die Netzbetreiber, die in den USA und in Kanada regional organisiert sind, mussten in mühevoller Basisarbeit überzeugt werden, dass mit einem solchen Programm auch Publikum erreicht und dementsprechend Geld verdient werden kann. Mit Globecast wurde zunächst auf eine vergleichsweise schwach am Markt eingeführte Satellitenplattform gesetzt. Dies lag jedoch auch an den zunächst prohibitiven Vertragsbedingungen der Marktführer Dish Network und DirecTV. Die Betreiber dieser Plattform wollten seinerzeit Einfluss auf unsere Programmgestaltung nehmen, was für uns ja natürlich nicht akzeptabel war. Alle diese Punkte zusammen hatten zur Folge, dass sich die Abonnentenzahl später und auch langsamer als erhofft entwickelte. Die Wende kam dann sukzessive erst 2004. Juli 2004 gab es die Erteilung der Sendelizenz für Kanada. Die Verhandlungen mit der kanadischen Lizenzierungsbehörde hatten sich unter anderem deshalb hingezogen, weil die Zulassung nur zu bestimmten Terminen und in den sorgfältig geschnürten Paketen erfolgt war. Ab 2004, Oktober, wurde German TV in das größte Kabelnetz der USA eingespeist. Ab November 2004 begann die Ausstrahlung von German TV auf der digitalen Plattform von Dish Network EchoStar. Das ist die zweitgrößte Satellitenplattform der USA. Die Sache kam also zusehends in Schwung. Jeder Kundige weiß, dass das Publikum in einem so umkämpften Markt wie die USA nur mit Ausdauer, mit einer guten Kondition aufzubauen ist. Aber wenn erst dann mal eine kritische Masse erreicht ist, dann kommt der Schneeball richtig ins Rollen. Aber in der Politik und auch bei dem einen oder anderen unserer Partner wuchsen die Ungeduld und Sorge, dass das anvisierte 7-Jahres-Ziel nicht erreicht werden könnte. Einigen der Beteiligten ging viel zu früh der Mut flöten. In der Folge könnte auch im Bundestag keine positive Stimmung für eine Verlängerung der ursprünglich auf 7 Jahre angelegten Anschubfinanzierung mehr erzeugt werden. Schon vor Ablauf des 3. Sendejahres wurden die Weichen für einen vorzeitigen Abbruch des Projektes gestellt. Ende 2005 wurde German TV vorzeitig der Stecker herausgezogen. Ich habe diese Entscheidung sehr bedauert. Ich hätte den Entscheidungsträgern mehr Geduld und mehr Zuversicht gewünscht. Die Entscheidung, das will ich auch sagen, war ein schwerer Fehler. Ich sage das in aller Deutlichkeit, weil die gleiche Geisteshaltung heute noch vorherrschend ist bei den politisch Verantwortlichen. Das will ich mal in aller Deutlichkeit sagen. Und ich komme auch später nochmal darauf zurück, um die Spannung zu erhalten. Das programmliche Konzept halte ich nach wie vor für richtig. Gewaltige Zuschauermassen sind damit nicht zu erreichen, aber doch so viele Haushalte, dass das Unternehmen sehr bald selbsttragend geworden wäre. Um das zu erreichen, muss auch mit dem entsprechenden Einsatz gespielt werden. Das würde ich für verantwortungsvollen Umgang mit Geld, mit dem Geld und mit dem Ansehen unseres Landes nennen. Das will ich ganz eindeutig sagen. Hier ist Geld und Ansehen verbrannt worden. Die Multiplikatorenwirkung und der damit positive Effekt für das Renommee unserer Vereinten Republik sind für den Demokratie- und für den Wirtschaftsstandort Deutschland von nicht zu unterschätzender Bedeutung, die sich am Ende auch in Euro und Cent auszahlt. Seit Februar 2005 ist unsere kommerzielle Konkurrenz ProSiebenSat.1 in den USA und seit Juni 2006 in Kanada am Start. Damit ergibt sich die merkwürdige Situation, dass das einzige rein deutschsprachige Auslandsfernsehprogramm derzeit von einem Privatsender ausgestrahlt wird. Als Verantwortlicher wie auch als Zuschauer wünsche ich mir da einfach mehr Klasse, zumindest als Alternative. Um die dargestellten positiven Ansätze der Zusammenarbeit der öffentlich-rechtlichen Systeme nicht gänzlich aufzugeben, habe ich meinen Kollegen in der ARD geraten, den Wunsch des Kultur- und Medienausschusses, ich glaube, so heißt er, des Bundestages, zu prüfen und gemeinsam mit der Deutschen Welle und dem ZDF über ein Nachfolgekonzept nachzudenken, obwohl bei uns der Enthusiasmus nach dem Votum des Bundestages einen starken Dämpfer erlitten hatte. Erneut wurde von den Intendanten unter meiner Federführung eine Arbeitsgruppe einberufen, um die Rahmenbedingungen für eine neue Lösung festzulegen. Die Verhandlungen dieser Runde sind vor wenigen Wochen erfolgreich abgeschlossen worden. Auch hier, das muss ich betonen, hat der Optimismus von Erik Wettermann viel bewirkt, denn zwischendurch hatten Herr Schächter und ich so ziemlich die Nase voll. Herausgekommen ist ein neues Modell, das eine Kooperation unter dem Dach der Deutschen Welle, und zwar DWTV, vorsieht. Hier die wesentlichen Eckpunkte dieser Zusammenarbeit, die in einer Verwaltungsvereinbarung zwischen den ARD-Landesrundfunkanstalten der Deutschen Welle und dem ZDF festgelegt werden. Diese Verwaltungsvereinbarung soll Ende November von den Intendanten unterschrieben werden. Anders als bei German TV wird durch die Kooperation kein eigenständiges neues Auslandsfernsehprogramm etabliert. Vielmehr geht es um eine Anreicherung des bisherigen DWTV-Programms mit Programmbestandteilen der Landesrundfunkanstalten und des ZDF. Vorgesehen sind zunächst von der ARD die Sendungen Sabine Christiansen, Beckmann, Menschen bei Maischberger, Harald Schmidt, Presseclub, Bericht aus Berlin sowie verschiedene Dokumentationen, unter anderem die Reihe Bilderbuch Deutschland. Das ZDF steuert zum Beispiel Mona Lisa bei, den Länderspiegel, Kerner, Berlin Mitte, Berlin Direkt sowie ebenfalls Dokumentationen. Die bisher schon bestehende Mehrsprachigkeit des Programms bleibt erhalten. Hauptsächliche Programmsprachen sind damit Deutsch und Englisch, für Lateinamerika zusätzlich Spanisch und punktuell für den Mittleren Osten Arabisch. Die Programmzulieferungen von ARD und ZDF werden im Regelfall in deutscher Sprache ausgestrahlt. Mehr fremdsprachige Bearbeitungen sind jedoch möglich. Die Nachteile, wie ich sie empfinde, des regelmäßigen Wechsels der Zuschauerschaft bleibt also erhalten, aber wir werden das schon irgendwie überkommen. Der Vorteil, anders als bei German TV verfügt DWTV bereits seit längerem über eine weltweite Verbreitung. Es muss also kein zusätzliches weltweites Übertragungsnetz etabliert und finanziert werden. Marketing und Vertrieb werden mit Bordmitteln der deutschen Mitwelle geleistet. Außerdem ist das Angebot überwiegend frei empfangbar, das heißt, der Empfänger muss nicht extra zahlen. Allerdings werden wir in den USA und Kanada weiterhin auch mit Pay-TV-Verbreitung zu tun haben. Dies ist schon deshalb unvermeidlich, weil DWTV zwischenzeitlich die Nachfolgeposition von German TV auf wichtigen Verbreitungswegen eingenommen hat, zum Beispiel auf Dish Network Plattform in den USA. Wegen der weltweiten Ausstrahlung und der Problematik des rechten Nacherwerbs ist das Portfolio der von ARD und ZDF bereitgestellten Programme zunächst deutlich geringer als bei German TV. Für viele Bestandteile der einzelnen Sendungen, zum Beispiel eingeschnittenes Fremdmaterial, Agenturbilder, Musik und dergleichen mehr, verfügen ARD und ZDF nur über die Rechte für die Ausstrahlung im Inland. Der Nacherwerb der Weltrechte ist bisweilen überproportional teuer, teilweise auch gar nicht möglich, weil der Rechteinhaber zum Beispiel eigene weltweite Verwertungsinteresse hat und das Material schon anderweitig lizenziert ist. Auch aus rein programmlichen Gründen ergeben sich bei einer weltweiten Free-TV-Ausstrahlung Sachzwänge, die das Programmangebot limitieren können. Dies betrifft zum einen die fiktionalen Programme, Krimis, Fernsehfilme. Insoweit ist zu berücksichtigen, dass das Rezeptionsverhalten, die Moralvorstellung und die Erwartungshaltung der Fernsehzuschauer in aller Welt sehr, sehr divergieren können. Inhalte, die hierzulande als völlig selbstverständlich und unproblematisch gelten, können in anderen Regionen der Welt, zum Beispiel in muslimischen Ländern, hochproblematisch sein. Deshalb haben wir entschieden, auf dieses Genre zunächst gänzlich zu verzichten. Gleiches gilt für klassische Unterhaltungsprogramme, zum Beispiel Shows. Für die ähnliche Erwägungen gelten und deren Ausstrahlung überdies zumeist auch erhebliche rechte Probleme mit sich bringen würde. Schwierig ist auch die Kategorie der politischen Magazine. Hier haben wir lange diskutiert, welche Risiken für eine zeitnahe und aktuelle Ausstrahlung bestehen. Wir haben im Ergebnis entschieden, diese Formate nicht zu senden, da die Haftungsrisiken zum Beispiel bei investigativen Beiträgen mit internationalen Bezügen unüberschaubar wären. Noch offen ist die Frage, ob wir die Nachrichtensendung wie etwa die Tagesschau oder das Heute-Journal in das Programmschema einbringen können. Auch hier gibt es erhebliche urheberrechtliche, aber auch finanzielle Hürden. Die erforderlichen Gespräche sind noch nicht abgeschlossen. Ich würde mir jedoch aus Gründen der Reputation des Programms und zur weltweiten Platzierung öffentlich-rechtlicher Programmmarken aus Deutschland sehr wünschen, dass die Ausstrahlung dieser Sendung möglich sein wird. Ein deutsches Auslandsfernsehen ohne Tagesschau und Heute-Journal, die Top-TV-Markenzeichen unserer Republik, verliert viel von seiner möglichen Attraktion und Durchschlagskraft. Meine ursprüngliche Idee jedenfalls ginge dann nicht in Erfüllung. In finanzieller Hinsicht bleibt es bei dem Grundsatz, dass für die Kooperation keine Gebührenmittel verwendet werden. Im Gegenzug haben sich ARD und ZDF verpflichtet, an der Kooperation kein Geld zu verdienen. Ein Verwertungsgeschäft findet also nicht statt. Die Deutsche Welle ist lediglich verpflichtet, bei den zuliefernden Anstalten die tatsächlichen Kosten für die Bereitstellung der Programme zu übernehmen. Hierzu gehört insbesondere die Information über die rechte Situation der Programme, ebenso die technische Bereitstellung der Sendung. Darüber hinaus ist die Deutsche Welle verpflichtet, selbst für den in vielen Fällen erforderlichen Nacherwerb der Weltrechte für die Programme zu sorgen. Dies umfasst auch die finanzielle Seite. Näheres regelt eine Lizenzvereinbarung, die die Deutsche Welle mit allen Kooperationspartnern schließt. In organisatorischer Hinsicht ist klar, dass das Programm unter der Gesamtverantwortung des Intendanten der Deutschen Welle ausgestrahlt wird. Dennoch wird, so haben wir, und das war das Entgegenkommen auch von Herrn Bettermann, vereinbart, über grundsätzliche strategische programmliche Fragen einen offenen Austausch geführt mit dem Ziel einvernehmlicher Beschlussfassung. Hierzu wird es ein Gremium mit dem vorläufigen Namen Programmkoordination geben, in dem die Vertreter der drei beteiligten Systeme mitwirken. Darüber hinaus ist vorgesehen, je ein Gremienmitglied des ZDF-Fernsehrates sowie eines Rundfunkrates der beteiligten ARD-Landesrundfunkanstalt mit beratender Stimme in den Programmausschuss der Deutschen Welle zu entsenden. Hierdurch erhoffen wir uns eine stärkere Einbindung unserer Gremien. Soweit, so gut. Aber insgesamt gibt es viele Einschränkungen und die Materie ist äußerst komplex. Deshalb werden wir zunächst nicht mit dem großen Wurf antreten. Das Modell hat jedoch den Charme, dass es ausbau- und erweiterungsfähig ist. Darauf setze ich auch für die Zukunft. Das entspricht im Übrigen auch dem erklärten Willen aller Beteiligten. Wichtig ist mir persönlich dabei, dass die Zusammenarbeit einen programmlichen Mehrwert erbringt. Dies ist nicht nur für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gut, sondern auch gut für unser Land, für das das Auslandsfernsehen ja eine Visitenkarte sein soll. Deshalb habe ich auch wenig Verständnis für die rigide Haltung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages, wie sie erst jüngst wieder gegenüber den Belangen des Auslandsrundfunks zum Ausdruck gekommen ist. Dringend für das Auslandsfernsehen benötigte Mittel in geringer einstelliger Millionenhöhe wurden nicht bewilligt. Im Gegenteil, der Gesamthaushalt der Deutschen Welle soll erneut beschnitten werden, wie ich lese. Das letzte Wort ist hoffentlich hier noch nicht gesprochen. Hoffe ich jedenfalls. Die Deutsche Welle, das möchte ich auch an dieser Stelle sagen, hat mehr Achtung und eine bessere Behandlung verdient. Bei allem Verständnis für die Haushaltslage des Bundes, so ausgestattet, ist ein Programm, mit dem wir uns international sehen lassen wollen, nicht zu machen. Die Weltrechte für Qualitätssendungen sind nicht zum Nulltarif zu haben. Die Rechteinhaber und Mitwirkenden haben nun einmal vertragliche und tarifliche Ansprüche auf eine angemessene Vergütung ihrer Leistung. Hierbei sind die Anzahl der Ausstrahlung ebenso zu berücksichtigen wie das Verbreitungsgebiet. Zum Vergleich: Die BBC gibt für ihre kommerziellen internationalen Fernsehaktivitäten, die in ihrer Tochter BBC Worldwide organisiert sind, alleine 165,4 Millionen britische Pfund aus. Und die Franzosen geben für ihr Auslandsfernsehen 60 bis 70 Millionen Euro aus. Es wäre ein Irrtum anzunehmen, ARD und ZDF könnten nun ohne jegliche Kostenerstattung ihre Programme zur Verfügung stellen. Zumindest die Beteiligungsansprüche der Rechteinhaber und Mitwirkenden, aber auch die teilweise erheblichen Aufwände, die das zur Verfügung stellen, der Programme verursachen, müssen den zuliefernden Anstalten erstattet werden. Ansonsten würden die Landesrundfunkanstalten und das ZDF doch mittelbar Gebührengelder für Auslandsfernsehen einsetzen, und dies ist verfassungsrechtlich nicht zulässig. Ich kann also nur an die Politik appellieren, das Bekenntnis zum Auslandsfernsehen und zur medialen Außendarstellung unseres Landes nicht zu einem bloßen Lippenbekenntnis werden zu lassen. Sollte der Bundestag bei seiner schroffen Haltung bleiben, weiß ich nicht, ob es verantwortungsbewusst ist, ein hoffnungslos unterfinanziertes Programm überhaupt zu starten, das unser Land gegen die starke internationale Konkurrenz nicht gut aussehen lässt, trotz all unserer Bemühungen und Potenziale, die ich geschildert habe. Mein Kollege Markus Schächter und ich sind da sehr skeptisch. Das letzte Wort ist für uns noch nicht gesprochen, ob wir wirklich am Ende mitmachen sollten. Die weltweite Darstellung der Leistung unseres Landes in Wirtschaft, Politik und Kultur bedarf einer angemessenen Vermittlung. Dies geht nur mit einer finanziellen Ausstattung, die ein ebenso attraktives wie niveauvolles Programm ermöglicht. Die Investition wird sich lohnen, und sie ist auch zu leisten. Deutschland ist schließlich Exportweltmeister und kein Schwellenland. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank, Herr Pleiten. Sie haben sich perfekt an das vorgegebene Thema gehalten.